UN Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Ein Podcast des Landesverbands Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge UN Hörbar, dem Podcast, der den Vereinten Nationen eine Stimme verleiht. Bevor wir zum eigentlichen Thema und Gast der heutigen Folge kommen, möchte ich euch kurz Leonie vorstellen. Sie ist 21 Jahre alt und studiert internationale Beziehungen in Den Haag. Sie ist schon länger festes Mitglied des UN-Hörbar-Teams und betreut bisher hauptsächlich die Social-Media-Kanäle unserer Podcasts. Umso schöner ist es deshalb, dass sie sich heute ans Mikrofon traut und wir gemeinsam moderieren. Hey Leonie, schön, dass du da bist.
Und das war die Stimme von Steve. Einige von euch erkennen sie bestimmt. Er ist seit langem Co-Host von UN-Hörbar. Er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und promoviert gerade im Bereich internationale Beziehungen. Hi Steve und vielen Dank für diese Einführung. Und jetzt zum eigentlichen Thema.
Seit dem 30. November tagt die UN-Klimakonferenz in Dubai. Genauer gesagt handelt es sich um die 28. Vertragsstaatenkonferenz, also Conference of Parties, der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen. Diese wurde 1992 auf dem Weltgipfel für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro beschlossen und zählt inzwischen 197 Vertragsparteien inklusive der Europäischen Union. Mit ihr erkennt die internationale Gemeinschaft weltweite Klimaveränderungen als ernstes Problem an und verpflichtet sich zum Handeln, etwa durch die Reduktion der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre. Die konkrete Ausgestaltung der Klimarahmenkonvention stellt einen ständigen Prozess dar, bei dem die jährlichen COPs ein wesentliches Element sind. Sie dienen unter anderem zur Überprüfung von Vereinbarungen und setzen durch Erklärungen und Entscheidungen wichtige Impulse für den weltweiten Klimaschutz. In diesem Jahr stehen beispielsweise Konflikte und Frieden erstmalig als eigenständiger Punkt auf der Tagesordnung der Konferenz. Konkret geht es um die Verhinderung und Bewältigung von klimabedingten Verlusten und Schäden, die häufig besonders in fragilen und konfliktbetroffenen Kontexten auftreten, sowie den Zugang zu finanziellen Mitteln für Klimamaßnahmen. Dies nehmen wir zum Anlass, um mit Amadé Moudimans von der Münchner Sicherheitskonferenz über den Nexus zwischen Klima und Sicherheit sowie die COP28 zu sprechen. Amadé ist seit 3 Jahren als Policy Advisor bei der MSC tätig und betreut dort die Programmbereiche Human Security und Sustainability. Ein besonderer Fokus ihrer Arbeit liegt auf den Themen Klimasicherheit, Ernährungssicherheit sowie Frauen, Frieden und Sicherheit. In diesem Zusammenhang hat sie selbst an der COP teilgenommen. Liebe Amadé, herzlich willkommen und vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Hallo Steve, hallo Leonie, ich freue mich sehr.
Auch von mir nochmal hallo und ganz herzlich willkommen bei UN Hörbar. Zum Einstieg wollen wir einmal grundsätzlich darüber sprechen, was die Themen Klima und Sicherheit miteinander verbindet. Also was hat Klima mit Sicherheit zu tun und wo bestehen da die Zusammenhänge?
Also grundsätzlich lässt sich als erstes mal sagen, dass der Klimawandel als Bedrohungsmultiplikator agiert. Und somit beeinflussen sich Klima und Sicherheit quasi gegenseitig. Einerseits verstärkt der Klimawandel bestehende und schafft auch neue Verwundbarkeiten. Und das trifft eben oft besonders konfliktreiche Regionen. Das hattest du eben ja auch schon angedeutet. Tatsächlich sind 16 der 25 vom Klimawandel stärksten betroffenen Länder auch die, die mit Konflikten zu kämpfen haben. Und dadurch sind halt vulnerable Bevölkerungsgruppen besonders einer Belastung ausgesetzt durch Klima- und Sicherheitsherausforderungen. Und das stellt nun mal auch eine große Herausforderung für nationale und internationale Sicherheit dar. Andererseits ist es aber auch so, dass Instabilität und Konflikte in der Regel die wirksame Bemühung um Klimaanpassung behindern. Das heißt, Regierungen sind oft nicht in der Lage, das durchzuführen. Finanzmittel, die nötig sind, kommen nicht an. Und außerdem tragen halt Konflikte auch zu verstärktem Klimawandel bei, da kriegerische Auseinandersetzungen meist zu massivem CO2-Ausstoß führen. Das heißt, das bedingt sich gegenseitig. Und darüber hinaus wäre es mir an der Stelle auch noch wichtig zu betonen, dass Sicherheit eben nicht nur im traditionellen Sinne gedacht wird, also Sicherheit und Verteidigung, wie ich es jetzt gerade angesprochen habe, sondern es geht auch um menschliche Sicherheit. Das bedeutet, da gehört Ernährungssicherheit dazu, Wassersicherheit, Gesundheitssicherheit, also grundsätzliche menschliche Bedürfnisse, Grundbedürfnisse, wenn diese in Gefahr sind. Und das ist eben durch den Klimawandel auch so. Die sind massiv bedroht, die Lebensgrundlage von Millionen von Menschen durch den Klimawandel. Also auch hier kommt der Sicherheitsangle, die Perspektive quasi mit rein.
Jetzt ist das ja immer ein sehr großes Thema. Also wir reden über das Weltklima, wir reden über die Auswirkungen des Weltklimas. Kannst du das versuchen, das an einem vielleicht relativ konkreten Beispiel oder irgendwie an einem Szenario mal deutlich zu machen, wie sich das genau auswirken kann?
Ja, gerne. Ich glaube, das hilft oft, um sich das ein bisschen zu verdeutlichen. Also die Liste an Beispielen ist tatsächlich lang, vom Untergang von Inseln, was die Lebensgrundlage von Menschen zerstört, zu Schätzungen des UN-Flüchtlingswerks, die sagen, es wird bis 2050 gegebenenfalls 1,2 Milliarden Klimaflüchtlinge geben. Das Risiko von kriegerischen Auseinandersetzungen, was steigt, dadurch, dass Ressourcen knapper werden. Aber vielleicht gehe ich einfach nochmal auf das Thema Ernährungssicherheit ein bisschen genauer ein, weil das auch ein Thema ist, an dem ich und wir auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz in den letzten Jahren verstärkt arbeiten. Und es hat sich tatsächlich auch gezeigt, dass dieses Jahr bei COP28 das ein zentrales Thema ist. Denn ich glaube, das ist oft eine Stelle, an der die Menschen als allererstes die massiven Auswirkungen des Klimawandels spüren und man dann eben die vielschichtigen Folgen des Klimawandels dort auch festmachen kann. Also das Welternährungsprogramm schätzt zum Beispiel, dass aufgrund des Klimawandels und wenn dieser nicht angemessen bekämpft wird, das Risiko von Hunger bis 2050 um 20% steigt. Und wir haben jetzt schon eine massive Hungersnot in vielen Ländern und eine wachsende Ernährungsunsicherheit. Man kann sich das eigentlich ganz praktisch vorstellen. Es gibt immer mehr extreme Wetterereignisse. Wir sehen die Bilder von den schrecklichen Dürren, die schrecklichen Fluten, die immer häufiger werden und eben zu zerstörten Ernten führen, die teilweise den Anbau unmöglich machen oder auch die Infrastruktur zerstören, die benötigt wird, um dann die Ernte zu verarbeiten. Und das führt eben zu akuter Ernährungsunsicherheit. Man könnte das jetzt auch noch einen Schritt weiter denken. Also das ist quasi eigentlich schon Unsicherheit genug. Aber darüber hinaus kommen dann auch noch klassische Sicherheitsherausforderungen mit dazu. Denn wenn jemand eben nicht genug Nahrung hat, um seine Familie zu ernähren, was bedeutet das in der Praxis? Das bedeutet, diese Menschen sind ohne gute Optionen und müssen sich umschauen. Das führt entweder zu oft gefährlichen Migrationsrouten, auf die sie sich begeben, um ihre Familien zu sichern. Oder es ist auch eine offene Tür für terroristische Organisationen, um Leute zu rekrutieren, wenn sie eben versprechen, wenn ihr hier mitmacht, dann bekommt ihr Essen, um eure Familien zu ernähren. Und das geht auch noch in eine ganz andere Richtung weiter, weil Länder dadurch, dass sie dann vom Klimawandel besonders betroffen sind, in neue Abhängigkeiten fallen zum Beispiel. Also für Ernährungsprodukte aus dem Ausland, für Importe oder auch humanitäre Hilfe, wenn eben nicht genug da ist. Also ihr seht, es greift der Sicherheitsaspekt auf verschiedensten Ebenen ein. Ich hoffe, das hilft als Beispiel ein bisschen. Und ich denke, es hilft auch darüber nachzudenken, was braucht es denn jetzt, wenn man es einen Schritt weiter denkt. Nämlich, das ist auch ein Begriff, es ist fast zu so einem Buzzword irgendwie geworden auf der COP, Resilienz. Aber darum geht es nun mal im Kern, Resilienz von Bevölkerungen aufzubauen im Licht des Klimawandels und seiner Folgen. Und da braucht es eben auch vielseitige Lösungsansätze, an die herangegangen werden muss. Es gibt nicht eine Lösung. Es braucht Frühwarnsysteme, damit verschiedene Gruppierungen wissen, okay, wir müssen in dieser Region mit verschiedenen Wetterereignissen rechnen. Es braucht zum Beispiel klimaresilientes Saatgut, Umstellung von Anbausorten, Klimaversicherungen für Landwirte und so weiter. Es braucht ein vielseitiges Portfolio an Lösungsansätzen und ganz zentral bleibt da eben die Klimafinanzierung, die ihr ja auch in der Einleitung schon genannt habt, die weiterhin auf COP immer ein großes Thema ist.
Vielen Dank für die Erklärung. Das bringt uns eigentlich auch direkt schon zur nächsten Frage, denn in diesem Jahr war ja der Nexus zwischen Klima und Sicherheit oder auch Klima und Frieden das erste Mal als eigener Punkt auf der COP-Agenda. Am 3. Dezember wurde ja eine entsprechende Erklärung unter dem Titel Declaration on Climate Relief, Recovery and Peace abgegeben. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen und die vielleicht für uns und die Zuhörerinnen mehr einordnen?
Ja, sehr gerne. Also das hat mich und auch, glaube die Münchner Sicherheitskonferenz aus unserer Perspektive sehr gefreut, dass es dieses Jahr so groß und prominent in die Agenda der Klimakonferenz geschafft hat und es quasi einen eigenen Tag und eben auch diese Declaration gab, die im Voraus schon mit vielen Ländern geteilt wurde und abgestimmt wurde. Und man muss auch wirklich sagen, dass sie sehr umfangreich ist und viele der Aspekte, die ich jetzt eben auch angesprochen habe, tatsächlich abdeckt im Verständnis, wie Klima und Sicherheit miteinander agieren. Natürlich ist es weiterhin so, dass es auch nur ein Themenfeld von vielen war. Die Klimakonferenz, man hört es heute in allen Medien, tut sich sehr schwer, mit einer Beschlusserklärung zusammenzukommen. Es bleibt der Ausstieg aus fossilen Energien ein großer, großer Streitpunkt. Und da rückt sowas natürlich ein bisschen in den Hintergrund. Und ich glaube, da muss man ein bisschen von zwei Seiten drauf gucken. Das eine ist, was erreicht diese Konferenz als ein großes Output, also als einen Beschluss am Ende? Und da ist das Wichtigste nicht, ob da jetzt drin steht, dass es ein Sicherheitsproblem ist oder dass da Sicherheits Risiken daraus entstehen, sondern da ist tatsächlich das Wichtige, wie wird konkret die Bekämpfung des Klimawandels angegangen? Denn am Ende des Tages ist eigentlich die wichtigste Aussage auch dieser Declaration. Jeder Schritt hin zum Schutz des Klimas ist auch ein Schritt Richtung Förderung von Frieden und Sicherheit. Und auf der anderen Seite will ich aber auch nicht, dass wir nur negativ darüber nachdenken, was jetzt alles nicht erreicht wurde, sondern man muss eben auch über diesen großen Beschluss hinaus gucken und sehen, dass es eine Declaration gab, die über 70 Länder unterzeichnet haben, die über 40 Organisationen bestärkt und unterstützt haben, wo wirklich viele zusammenkommen, die sagen, ja, es ist hier ein massives Problem. Der Klimawandel trägt zu Instabilität und Unfrieden bei und wir müssen dies bekämpfen, um Frieden auf dieser Welt zu fördern. Von daher ist es auch aus meiner Sicht zumindest ein wichtiger Schritt, wenn es auch nicht der einzige ist, der aus dieser COP herausgekommen ist.
Eine leicht kritische Nachfrage dazu. Zwei Punkte, die mir aufgefallen sind, oder einer ist mir aufgefallen, der andere ist naturgegeben in der Erklärung drin, würde ich sagen. Zum einen haben die Declaration 74 Staaten unterzeichnet. Ich habe vorhin ja selbst gesagt, die Klimarahmenkonvention der UN hat mit EU 197 Unterzeichner. Würdest du das schon als einen Indikator dafür werten, dass eben da noch großes Missverständnis herrscht und dass irgendwie so eine Erklärung einer relativ kleinen Gruppe von Staaten ist? Und das Zweite, ist es relevant, dass es sich um ein nicht bindendes Dokument handelt? Oder würdest du sagen, das ist trotzdem ein wichtiger Erfolg, dass es die Erklärung überhaupt gibt, dass das quasi einmal explizit ausgesprochen wurde?
Also zum einen würde ich sagen, ist eine Gruppe von 74 Staaten doch beachtlich, muss man auch mal sagen, die sich da zusammenfinden. Das Wichtige ist für mich vor allem auch, welche unterschiedlichen Staaten tatsächlich da dabei sind. Und zwar sind da zum einen Staaten dabei, die wirklich massiv von den Auswirkungen des Klimawandels bereits betroffen sind, selbst mit Konflikten zu kämpfen haben, wie zum Beispiel Somalia, das eines der ersten Länder war, das diese Declaration unterzeichnet hat. Und zum anderen sind auch Länder wie eben Deutschland dabei, die eher in einer Geberrolle an anderer Situation stehen. Von daher sehe ich das schon mal als eine wichtige Brücke, weil sowohl Länder des globalen Nordens als auch des globalen Südens davon ein Teil sind. Und das verbindet auch zu deinem zweiten Punkt. Multilaterale Zusammenarbeit wird ja immer schwerer in den letzten Jahren. Das sehen wir ja, wie schwierig es ist für Länder oder für die gesamte internationale Community, wie man es nennen möchte, zusammenzukommen. Von daher denke ich, ist das schon mal ein wichtiger, wenn auch kleiner Erfolg. Natürlich hätte man sich gewünscht, dass hier noch mehr drin steckt. Und das passt auch sehr gut dazu, dass es eben nur in Anführungszeichen eine Declaration ist. Und darauf kommt es jetzt natürlich an. Wie wird das operationalisiert und wie wird das umgesetzt? Da gab es jetzt auf der COP schon erste Versprechungen von einzelnen Ländern, die gesagt haben, wir werden das so und so in unsere nationalen Sicherheitsstrategien implementieren. Wir werden folgende Fonds unterstützen und Gelder fließen lassen, die eben besonders bei konfliktbetroffenen Ländern ankommen, damit Klimafinanzierung dort auch eine Rolle spielt. Kann und zu Stabilität helfen kann. Also einzelne kleine Versprechungen. Man muss auch wiederum sehen, ob die eingehalten werden und ob dann diese Gelder auch so fließen. Das bleibt eine Frage. Ich würde es trotzdem als einen gewissen Teilerfolg sehen, dass es überhaupt so viele Länder da zusammengekommen sind und würde jetzt mal positiv hoffen wollen, dass es sich auch in der Umsetzung so widerspiegelt.
Amadé, vielen Dank für die Einschätzung. Was mich im Zusammenhang mit der COP und mit der Erklärung, aber auch nochmal mit Blick auf die Dinge, die du vorhin gesagt hast, nämlich die Vielfältigkeit an Herausforderungen, die mit klimabedingten Sicherheitsbedrohungen einhergehen, gestellt hat, ist, dass so ein bisschen salopp gesagt, wer ist denn eigentlich zuständig? Wir haben selbst ein bisschen recherchiert, du hattest schon auch das Thema Finanzen angesprochen. Man findet verschiedene Fonds, die etabliert wurden. Deutschland hat ja zum Beispiel auch mit den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Damage and Loss Fund, glaube ich, heißt der, gleich zu Beginn der COP bekannt gegeben. Aber es zeigt sich einfach, also schon alleine beim Thema Finanzen gibt es eine relativ große Vielfalt an Töpfen und Einrichtungen, die irgendwie zur Verfügung stehen. Und das könnte man jetzt nochmal größer spielen und so ein bisschen fragen, wer ist eigentlich zuständig? Ich habe verschiedene Initiativen im Kontext der UN gesehen. Sicherheitsrat wird immer ein bisschen kritisiert, dass er nicht so richtig explizit sich zu dem Thema äußert, wie er das vielleicht schon für andere Sicherheitsbedrohungen getan hat. Die G7 haben verschiedene Initiativen gestartet. Also kannst du uns hier sozusagen ein bisschen Klarheit reinbringen? Wir haben jetzt schon gelernt oder gehört, es gibt viele Probleme oder vielfältige Probleme, aber wer kümmert sich dann eigentlich darum?
Ja, ich wünschte, da könnte ich so einfach Klarheit reinbringen. De facto muss ich sagen, genauso vielschichtig wie die Probleme sind, sind auch die Lösungsansätze und die Fragen, wer sich tatsächlich damit auseinandersetzt. Auch salopp gesagt, es liegt an allen. Also wir sollten uns nicht davon abhalten lassen, zu sagen, oh, wir können nicht alle Staaten für eine Deklaration gewinnen. Okay, dann gewinnen wir eben 74 Staaten und arbeiten da weiter. Ich glaube, so ist es eine realistischere Art, daran zu gehen. Und genauso bedeutet es eben auch, dass es an den Nationalstaaten liegt, dass es an verschiedenen multilateralen Organisationen liegt, dass es an der UN liegt, diese Themen voranzubringen. Und ja, da sieht man die unterschiedlichsten Sachen. Also der UN-Sicherheitsrat, die haben ja zumindest schon die Climate Peace and Security Agenda. Und da wird immer weiter an diesen Themen gearbeitet. Aber wie in so vielem blockieren sich eben auch die Mitglieder da gegenseitig. Und Fortschritt ist jetzt ein bisschen fraglich. Aber umso wichtiger sind dann eben auch andere Foren. Also zum Beispiel, wenn man jetzt aus der klassischen Sicherheitsperspektive kommt, die NATO. Die hat sich 2021 eine Climate Change and Security Action Plan gesetzt. Und tatsächlich war es auch sehr interessant. Wir hatten jetzt auch eine Veranstaltung mit dem Generalsekretär Jens Stoltenberg bei der COP, der auch nochmal betont hat, trotz des Krieges in der Ukraine hat der Klimawandel weiter eine zentrale Bedeutung und darf nicht von der Agenda weichen. Und genauso ist es dann eben auch an den nationalen Staaten daran, es in ihren Sicherheitsstrategien umzusetzen. Deutschland hat ja jetzt zum Beispiel eine Klimaaußenpolitik-Strategie veröffentlicht und setzt sich generell eine Klimaaußenpolitik. Es war ja auch schon ein interessanter, wichtiger Schritt, dass man gesagt hat, Klima gehört auch mit ins Außenministerium. Außerdem ist es prominent in der nationalen Sicherheitsstrategie aufgenommen und zum Beispiel auch ein zentraler Baustein der Leitlinien zur feministischen Außenpolitik. Also hier greift das alles ineinander, zeigt eben, dass Klima so ein absolutes Querschnittsthema ist und es eben auch sein muss in der Außen- und Sicherheitspolitik. Und genauso muss es sich in sämtlichen Gremien widerspiegeln. Genauso muss sich ein Welternährungsprogramm der UN damit auseinandersetzen, inwiefern verstärkt jetzt der Klimawandel. Wie können Gelder vielleicht in Frühwarnsysteme umgeleitet und investiert werden? Also es liegt quasi an allen, es zu schaffen, umzudenken und diesen Nexus mitzudenken. Denn früher oder später holt er uns auf sämtlichen Ebenen ein.
So ein bisschen vereinfacht gesagt vielleicht, die dezentrale Struktur, die wir international sehen, die sich oder Infrastruktur sozusagen, die sich mit Klimafragen und natürlich auch mit klima- und sicherheitsbezogenen Fragen auseinandersetzt, muss genauso sein, weil das Problem eben so vielfältig ist. Also ein Kritikpunkt ist ja häufig oder eine einfache Lösung wäre, viele Menschen erwarten dann einen zentralen internationalen Vertrag, ein Abkommen oder eine UN-Klima-Irgendwas-Einrichtung, die sozusagen alles macht. Aber wenn man dir folgt, dann wird der Punkt deutlich, das kann es gar nicht geben, weil das Problem so komplex und so vielfältig ist, dass es eben die vielen einzelnen Maßnahmen und Schritte braucht, die dann insgesamt zusammenwirken.
Genau, also es kann zumindest nicht ausreichen, so würde ich sagen. Es gibt natürlich UNFCCC, also es gibt diese Institution bei der UN, aber selbst bei der UN muss das Environment Program, also UNEP, muss das World Food Program, alle einzelnen Teile sozusagen müssen an ihrem Rädchen drehen und mitarbeiten. Also da muss das einfach alles ineinander greifen, was nicht heißt, dass es nicht trotzdem erstrebenswert wäre, dass alle Länder zusammenkommen und sagen, wir wollen daran arbeiten, wir wollen den Klimawandel bekämpfen. Genau das wird ja bei der COP probiert. Und genau deswegen ist es ja auch schon noch wichtig, dass man dort zusammenkommt und dass es möglich ist, zum Beispiel für Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate zu sagen, der Loss and Damage Fund, der quasi aus der COP27 rausgekommen ist und immer weiter verhandelt wurde, zu sagen, okay, wir kickstarten das jetzt mit jeweils 100 Millionen, sodass es ein bisschen Aufwind bekommt. Die Frage ist immer noch, reichen 100 Millionen? Das ist nur einer von vielen Funds und so weiter. Aber es sind wichtige Signale und es ist auch ein wichtiges und vielversprechendes Signal, wenn wir schon über Finanzen sprechen, dass zum Beispiel der neue Weltbankchef auch gesagt hat, Klimawandel steht ganz oben auf der Agenda und wird die Prioritäten der Weltbank in der Zukunft massiv beeinflussen. Das sind alles wichtige Kriterien, um in die Zukunft zu gehen. Jetzt müssen wir es nur schaffen, dass das auch ambitioniert umgesetzt wird und nicht nur bei warmen Worten und Anerkennung des Problems bleibt.
Dann hätte ich noch eine abschließende Frage nochmal zum Thema Human Security und Security. Denn wir haben ja jetzt viel gesprochen über den Zusammenhang zwischen Sicherheit und Klima. Und es ist ja jetzt so, wie du gerade erklärt hast, dass der Zusammenhang zwischen Klima und Sicherheit auf dem erweiterten Sicherheitsverständnis beruht. Das heißt, wir haben weitere Unterkategorien der Sicherheit, die berücksichtigt werden müssen, die nicht nur die Abwesenheit von Gewalt sind. Und du hattest jetzt gerade schon den Ukraine-Krieg angesprochen und deswegen wäre unsere Frage, sehen wir vielleicht gerade in bewaffneten Konflikten, dass das traditionelle Sicherheitsverständnis eine Rolle spielt und wie hat sich so ein bisschen das Verhältnis dieser zwei Sicherheitsverständnisse entwickelt? Stehen die im Gegensatz zueinander oder schließen sie sich gegenseitig ein?
Das ist eine sehr gute Frage, denn in der allgemeinen Aufmerksamkeit medial haben natürlich traditionelle Sicherheitsbedrohungen in den letzten Monaten wieder einen sehr, sehr großen Raum eingenommen oder in den letzten Jahren, vor allem durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber auch die aktuelle Lage in Israel und Gaza. Da besteht aus meiner Sicht schon eine gewisse Gefahr, dass die Kriege von den Bedrohungen des Klimawandels ablenken, einfach in der allgemeinen Aufmerksamkeit. Aber dazu würde ich gern zwei Punkte machen. Zum einen, das dürfen wir nicht zulassen. Und für sowas ist auch eine COP zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Ort. Denn wir werden noch viel mehr kriegerische Auseinandersetzungen erleben, wenn wir uns nicht mit dem Klimawandel auseinandersetzen und die Maßnahmen in Gang bringen und massiv investieren. Es ist quasi eine Vorbeugemaßnahme, wenn man es so will, für weitere kriegerische Auseinandersetzungen. Und den zweiten Punkt, den ich da machen würde, ist, tatsächlich zeigen diese Kriege aus meiner Sicht auch den Zusammenhang zwischen Klima und Sicherheit wiederum. Also wenn wir jetzt das Beispiel des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine nehmen, da sprechen einige ExpertInnen auch von einem Ökozid. Also wenn man sich das genau anguckt, es gibt absolut schockierende Zahlen dazu über die zerstörte Infrastruktur in der Ukraine. Man denke zum Beispiel an den Kachowka-Damm. Der CO2-Ausstoß, der durch den Krieg verursacht wurde, ist massiv. Des Weiteren wird auch die Ukraine darin behindert, quasi ihre Pariser Klimaziele umzusetzen, weil sie forciert sind, sich auf ihre eigene Verteidigung zu fokussieren. Das zeigt also, dass traditionelle Sicherheitsbedrohungen im ganz engen Zusammenhang mit dem Klimawandel und dessen Bekämpfung stehen. Also es ist in keinem Fall ein Gegensatz, sondern eher ein Zusammenspiel. Es ist nur eine Frage, wie sehr wird das auch in der medialen Wahrnehmung so wiedergegeben und wie schaffen es die Regierungen, die multilateralen Organisationen in dieser Vielzahl der Krisen eben sich weiterhin an sämtlichen Fronten sozusagen damit auseinanderzusetzen und Fortschritt zu ermöglichen.
Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, die mediale Aufmerksamkeit und das generelle Bewusstsein in einer Gesellschaft für verschiedene Konzepte von Sicherheit beispielsweise. Deswegen, wie kann man denn selbst die Themen weiterverfolgen, wenn man sich darüber informieren möchte?
Also jetzt ist es natürlich im ersten Schritt erstmal total interessant, noch abzuwarten, wie COP tatsächlich ausgeht, wie der Beschluss vor Ort ausgehen wird, wie die Länder zusammenkommen, worauf man sich einigen kann. Und im nächsten Schritt würde ich dann einfach ein bisschen schamlose Eigenwerbung machen und sagen, die Münchner Sicherheitskonferenz, die im Februar stattfinden wird, da werden wir auch so den Nexus zwischen Klima und Sicherheit wieder sehr prominent auf der Agenda haben, aber eben auch die Bandbreite, weil wir jetzt ja gerade darüber gesprochen haben, was bedeutet Sicherheit heutzutage und was sind die ganzen Bereiche, die bedacht werden müssen und die da im Einfluss stehen sozusagen. Also da kann ich nur dafür werben, die Münchner Sicherheitskonferenz aktiv mitzuverfolgen im Februar. Wir haben auch viele Formate, die man sich im Livestream angucken kann und da sicherlich wieder sehr viele hochkarätige Personen zusammenkommen werden, wo wir hoffentlich auch zu kontroversen Debatten beisteuern können und dafür sorgen können, quasi, dass weitere Fortschritte gemacht werden und wir sicherlich auch aufgreifen werden, was ist bei der COP passiert und wie muss es hier weitergehen.
Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute als Gast bei uns gewesen bist. Und vielen Dank für deine ausführlichen Erklärungen und Tipps. Und wenn ihr gerne mehr über das Thema erfahren möchtet, dann verlinken wir euch nochmal ganz viele Ressourcen in den Shownotes.
Vielen Dank euch, es hat mir großen Spaß gemacht und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, vielen Dank, Amadee.
Ciao.
Tschüss.
UN Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Möchtest kritiklos werden oder hast vielleicht sogar einen Wunsch für eine der nächsten Folgen? Dann schreib uns gern an podcast@dgvn-mitteldeutschland.de. Bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen.